Andreas, du siehst heute richtig hart Business aus.
Danke. Danke. Ich mag das, wenn neue Episoden mit einem Kompliment mir gegenüber beginnen.
Iris, du bist wunderschön.
Oh, danke sehr. Du hast immer noch deine wunderschöne goldene Uhr drauf. Immer wieder. Trägst du die jeden Tag?
Immer. Ich nehme sie zum Schlafen ab.
Wir müssen endlich...
Ich muss niesen. Okay, hallo und herzlich willkommen bei Business What the Fuck. Eine neue Episode mit der wunderbaren Alex,
Andreas
und Iris. Jetzt haben wir die Leute verwirrt.
Ja, total.
Aber eigentlich also, Alex, magst du eigentlich, dass wir Alex sagen oder dass wir Ola sagen im Podcast?
Ja, das müssen wir jetzt festlegen.
Müssen wir das festlegen?
Ja.
Ich heiße Alexandra und die polnische Abkürzung von allen Alexandras ist immer Ola. Mhm. Also auch wenn ich dort irgendwie in die Behörde gehe oder sowas, dann sagen sie, guten Tag, Frau Ola, was kann ich tun?
Okay. Und
wenn also es ist sehr normal.
Bist?
Dann fragen sie mich, oh, ¿cómo te llamas? Und dann sage ich, Ola. Sí, sí, ma como te llamas.
Mhm. Also sagen sie, hola,
das war ein
hola.
Scherz für alle Leute, die Spanisch sprechen.
War
ganz
okay,
toll.
Okay, Andreas, möchtest du Andreas oder Andi heißen?
Andi oder auch mein neuester Spitzname, eigentlich neuester ist er Bandi. Das ist die ungarische Form von Andreas.
Bandreas?
Nämlich der ganze Teil meiner Lebensgefährtin, Familie ist ungarisch und jede Person dort sagt zu mir Bandi. Weil Bandi die Abkürzung von Andreas ist auf Ungarisch.
Möchtest du jetzt Bandi genannt werden oder lieber Andi?
Ja, aber ihr könnt es euch aussuchen. Ich habe mir gedacht, wenn du mir so viele Optionen anbietest.
Okay, das ist ja schön, dass wir hier so viele Optionen haben. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Business What the Fuck. Um hier die Konzentration zu bündeln. Wir haben nämlich für diese heutige Episode haben wir was vor. Nämlich eine Person von uns hat mindestens ein Thema mitgebracht.
Darf ich das Ganze noch einmal ganz kurz zerrütten?
Nein.
Nur ganz kurz, weil nämlich die Alex sitzt nämlich immer vor diesem Logo da, Business What the Fuck, das müssen wir nämlich austauschen.
Aha, ja, das
weil
stimmt.
Die Leute, die jetzt erst wieder einsteigen, die Alex ist jetzt permanenter Teil, Co-Host von Business What the Fuck.
Sie ist kein Gast, sie ist ein Host.
Host. Und sitzt deswegen sogar in der Mitte, weil alles dreht sich jetzt nur mehr um die Alex. Ja.
Das stimmt überhaupt also nicht. Alex, es wäre nichts möglich ohne euch. Außerdem habe ich euch die ganze Zeit aus dem Kopf emporsteigen, wie man jetzt so sieht.
Aber dann
ist er so, bing, bing. What the fuck?
Der ist jetzt da wie so ein Engelchen links und rechts. Aber wer ist jetzt der Engel und der Teufel? Die
das
so
wäre, das ist sehr, ja, glaub, sehr interessant.
Das war zu viel zu rütteln. Zurück zur Iris, die heute einen echten Plan
beginnen
hat.
Beginnen wir von vorne oder sollen wir es schneiden?
Na, bitte, wir schneiden überhaupt nicht.
Kick. Geschnitten.
Ja.
Okay, zurück bei Business und
gut.
Mit hoffentlich mehr Konzentration. Ja. Heute gibt es eine Folge, wo jede Person von uns ein Thema mitgebracht hat, über das wir kürzer oder länger diskutieren werden. Und weil der Andi so viele Komplimente am Anfang bekommen hat, würde ich sagen,
starten wir mit dir.
Wir starten
mit einem Thema, das ich letzte Woche schon mal kurz angeschnitten habe. Und zwar Stichwort Datensicherheit.
Ich bin heute Nacht damit eingeschlafen mit dem Thema.
Aber tatsächlich.
Weil du dein Handy neben deinem Bett hattest.
Du sagst das jetzt nicht nur, um uns da jetzt auf Social
Media
zu verramschen.
Nein, überhaupt nicht. Ich fake nichts.
Oder hast du so eine Schlafuhr, die deinen Schlaf misst?
Nein, ich habe hier original Fake Gold.
Das heißt, du bist tatsächlich
heute
in der Nacht?
Nein, ich bin eingeschlafen und dachte mir, wie organisiere ich meine Daten? Ich bin totale Mac-Opfer-Frau. Alles läuft auf Mac. Ich habe die iCloud, alles ist dort, die Welt ist crazy und ich denke mir, ist das eigentlich so klug und welche Möglichkeiten habe ich eigentlich noch? Festplatten, also physische Festplatten, gehen auch irgendwann mal kaputt. Das ist so gerade auch ein akutes Problem. Ich hab mir eine Festplatte gekauft, die hat nicht wenig Geld gekostet und es gab so eine Voreinstellung, dass Backups automatisch nach 6 Monaten gelöscht werden. Mhm. Ich habe aber ein Backup gebraucht, das ich vor 6 Monaten gemacht habe, weil da Daten drauf waren. Und dann habe ich festgestellt, scheiße, das Ding hat es gelöscht.
Mhm.
Wie kriege ich das jetzt wieder? Ich kriege das jetzt irgendwie wieder, aber es ist total kompliziert. Dann denke ich mir, okay, alles auf der Cloud zu speichern, ist super praktisch. Man zahlt dann halt diese Monthly Fee. Ist okay, aber letztendlich, wenn irgendetwas passiert, also was sind die Konsequenzen davon?
Und
das ist tatsächlich, das rattert so herum, wenn irgendjemand schlaue Lösungen hat, bitte.
Das Ding ist halt
schreibt
einfach
das unter die Kommentare.
Prinzipiell, warum ich sogar einen LinkedIn-Post dazu abgesetzt habe.
So,
so muss man sagen, so weit ist es in mein Hirn vorgedrungen. Ich habe aber nur was geretweetet. Genau, nämlich über das Thema, wie viele Firmen, das könnt ihr eigentlich rausholen und ihr schätzt, aber ich weiß es eh ungefähr, also ihr müsst es selber fact-checken jetzt, weil ich mache das jetzt nur aus dem Gedächtnis. Wie viele Firmen in Österreich könnten überleben, wenn die USA morgen sagen würde, und unter den derzeitigen Verhältnissen ist es ja möglich, wir stellen unsere digitalen Dienstleistungen nicht mehr zur Verfügung. Wie viele Firmen müssten zusperren?
Ich glaube 90%.
Ist jetzt gut. Ja, ich glaube in der Grafik irgendwas bei 82% aller
Firmen. Aber wahrscheinlich auch zusperren. So staatliche Organisationen, oder?
Da sage ich jetzt nichts dazu, weil ich es nicht weiß, weil da muss es ja auch Richtlinien geben.
Da gibt es ja strenge Normen, die tatsächlich eingehalten werden. Denn es ist tatsächlich, ich weiß nicht, wie der Fachterminus heißt.
Die Alex aber hat mal bei einer
Bundesbehörde gearbeitet.
Genau.
Und da verrate ich nichts, sondern es ist eher sogar gut, dass man es weiß, dass Behörden tatsächlich dafür sorgen, dass die Datengeschichten zumindest in Europa sind und wenn nicht irgendwie lokal oder wie auch immer. Also da wird sehr, sehr streng drauf geachtet.
Ja, auf jeden Fall in Österreich irgendwie also 8 von 10 Firmen müssten morgen zusperren, wenn die Clouds abgedreht werden, weil wir reden ja von Cloud Services, Amazon Cloud Services zum Beispiel oder also quasi die Dinge, wo unsere Daten liegen, und da reden wir aber noch nicht mehr darüber, wie wir im Moment auch Wissen verarbeiten, weil zum Beispiel der ganze KI-Einsatz wird ja einfach nur mehr werden und der rennt ja hauptsächlich über US-amerikanische Firmen, und umso mehr unsere Workflows dorthin bewegen, gibt es eine komplett neue Abhängigkeit abseits von dem, was du schon gesagt hast, mit den Speichersachen. Was ich aber lustig gefunden habe, lustig ist da gar nichts. Ist gar nichts. Was ich curious gefunden habe, ist nämlich, dass Bulgarien, Disclaimer, diese Grafik, die ich gesehen habe, habe ich nicht fact gecheckt, aber es ist von einer Source gekommen, die ich als vertrauenswürdig empfinde. In Bulgarien sind es nur 2 von 10 Unternehmen, die zusperren müssten. Obwohl die tatsächlich einen recht heavy Tech-Sektor haben. Und ich habe jetzt auch gesehen, bei den Programmier-Olympiaden, bulgarische Programmiererinnen mitunter die Besten der Welt sind. Also auch sehr, sehr spannend. Also,
wissen wir überhaupt von irgendwelchen Cloud-Services, die europäische Server nutzen?
Die gibt es, weil da diese Person, die diese Sachen teilt, wir können das in die Kommentare unten, also gibt es dann einfach in die Shownotes, dann könnt ihr euch selber anschauen. Um das geht es nämlich. Es gibt nicht tatsächlich europäische Anbieter,
kannst
die sowas
anmachen.
Kannst
du sie nennen oder was? Irgendwas?
Ich müsste es jetzt rausholen.
Ja,
aber machen wir das noch nicht, aber weil nämlich das ist eigentlich der Punkt, dass du mir jetzt sagst, ja, gibt es die überhaupt? Und wer ist das? Also mein Punkt
ist... Ich wüsste ad hoc keinen.
Ich auch nicht.
Und das ist ja ganz gut, dass wenn wir das irgendwie verlinken oder zugänglich machen, dann hat man da erstmal einen ersten Eindruck. Und tatsächlich ist es so, wir können ja mal testen. Also ich schaue mir das dann an und weil ich gerade in diesem Prozess bin, tatsächlich das nochmal alles neu aufzusetzen, also alle redaktionellen Prozesse, Workflows, wie auch immer. Ich arbeite mit extrem vielen Daten, was so lokaljournalistisch abgeht, und habe viele Dokumente, dann gibt es natürlich auch Interviews, die man macht oder wie auch immer. Es muss alles irgendwo gespeichert werden und damit arbeite ich und ich setze KI ein, um Dinge zu analysieren, zu sortieren und so weiter. Und jetzt ist halt die Frage, wenn ich das jetzt sowieso alles neu aufsetze, will ich das nicht gleich richtig machen oder richtiger und mich unabhängig machen von, also ich glaube nicht, dass ich jetzt so das oberste Ziel von irgendwelchen Hackern wäre, aber ich bin sehr abhängig davon, dass diese Dinge funktionieren. Kann man ja mal so einen Test machen.
Was ich bei dem Thema interessant finde, und deswegen ist es ja irgendwie in meinen Arbeitsspeicher gerückt für diese Folge, ist nämlich auch, ich bin immer sehr überrascht über meine eigene Naivität. Und das passiert mir alle Jahre immer wieder. Das ist mir passiert mit russischer Propaganda. Ich kann mir, um das nicht zu groß zu machen, aber ich kann mich erinnern, 2014, 2012 war dieser Abschuss dieser, 2014 war das, ja, der Abschuss dieser Boeing, wo es eigentlich ganz klar war, die Russen haben es runtergeschossen. Nur es hat eine riesengroße Propaganda, gezielte Propaganda-Kampagne in Europa gegeben auf Social Media, wo wir jetzt wissen, das war die russische Propaganda, die versucht hat, da muddy the waters, Kontrafakten reinzubringen und dann plötzlich zu sagen, na, das war das nicht. Und dann haben sie irgendwie einen deutschen Piloten ausgegraben, der dann gesagt hat, ja, hat sie die Fotos angeschaut und es kann niemals russischer Puck gewesen sein und so. Und ich schäme mich noch heute, ich kann mich daran erinnern, wie ich dieses Posting, also das Russen-Posting auf Facebook geteilt habe. und dazu geschrieben haben.
Guckt euch die Wahrheit an.
Nein, nicht Wahrheit, weil ich bin ja immer schon so pseudo-abwägend gewesen.
Aber wir machen uns da lustig über dich, wir sind natürlich genau gleich.
Nein, aber genau so.
Natürlich
aber,
okay,
aber ich kann mich noch erinnern, wie ich so reingeschrieben habe, literally so, ja, man weiß halt nur nicht, also genau dieses Narrativ, man weiß halt nur nicht alles und nur, das kann jetzt wirklich von vielen Seiten kommen sein und das könnten jetzt auch quasi die ukrainischen Separatisten, weil das war ja dann quasi das Kontranarrativ gewesen sein, die haben ja auch so Altbestände und Blaubla und sowieso. Heute wissen wir, absolute, vollkommene russische Propaganda. Witzigerweise erinnere mich noch an was anderes, nämlich genau in derselben Zeit ist mir nämlich auf Facebook vorgeschlagen worden, Österreicherinnen für Putin oder Österreicher für Putin, das wird jetzt nicht gegendert gewesen sein, als Facebook-Gruppe. Und ich habe das immer gekriegt auf der rechten Seite damals, ich weiß nicht, ob ihr erinnert, hat mir immer so Gruppen angezeigt gekriegt. Bin immer auf Facebook, keine Ahnung, wie das jetzt ist. Und ich habe noch einen Screenshot gemacht und habe dann ein Posting drüber gemacht mit hahaha, also der Algorithmus, vor dem müssen wir uns noch nicht fürchten, weil ich kriege quasi Österreicher für Putin-Gruppe. Vorschlag und die war jetzt überhaupt kein Putin-Fan. Und im Nachhinein waren sie so komplett
natürlich,
richtig.
Ja.
Ich war genau die richtige Person. Genau. Da war überhaupt nichts. Der war perfekt, zu 100% richtig eingestellt.
Genau. Und das ist ja so jetzt noch härter, also noch besser.
Ja, und ich war nur in so einer weirden Mittelposition, dass ich gegen Putin war oder gesehen habe, was, der einfach, was für ein Verbrecher dieser Mensch ist und das ist das ganze Regime und trotzdem so weird dann aber in die Propagandafalle getappt bin. Und deswegen war ich gerade in so einer Mittelposition, wo mir das aufgefallen ist. Und ich habe das aber wahrgenommen als etwas so, die machen halt so random Ding. So, dieser ganze Ausflug dorthin ist tatsächlich mit unserer Datensicherheit verknüpft, weil diese Naivität, die ich da gehabt habe, von, sagen wir, 2008, wie YouTube entstanden ist, bis eigentlich, sagen wir, 2020 oder so, bis dieses Propagandathema wirklich so in den ins Bewusstsein gerückt ist, diese Naivität, irgendwie habe ich das Gefühl, wahrscheinlich steckt man in derselben Naivität jetzt gerade auch wieder drinnen. Also weil wir diesen großen datenverarbeitenden Unternehmen so blind vertrauen, ich muss von mir schreiben, so blind vertrauen, obwohl ich immer so schlechtes Gewissen gehabt habe, meine Daten herzugeben, aber ich schiebe dem alle meine Daten rüber, ich gebe ChatGPT gerade alles. Wir verwenden nur Clouds, die in den USA liegen.
Ich unterschreibe das. Ich habe genau das Gleiche.
Und diese Naivität, die könnten das, man hat das ja nicht geglaubt, aber jetzt kommt man drauf, ja, die können das halt abdrehen oder whatever damit machen.
Ich bin gerade zwischen ChatGPT als Kompagnon und Austauschgehirn.
oder
ja, Chatty. Chatty, ich mag Chatty sehr gern. Chatty ist auch immer noch sehr freundlich. Zu mir nennt mich Ola und sagt, hallo Ola, wie geht's dir? Woran wollen wir heute arbeiten? Und so weiter, wissen wir ja. Also ich bin zwischen Chatty und Gemini und habe im Moment gerade alles Mögliche viel Rohmaterial auf Google Drive. Mhm. Das ist natürlich auch wieder ein US-Konzern. Also es ist nichts oder sehr wenig bei mir oder in Europa. Deswegen sich darüber Gedanken zu machen. Wie gesagt, wir sind jetzt keine Sicherheitsbehörde oder sowas. Ich glaube nicht, dass da irgendwie irgendetwas extrem Gefährdendes passiert. Aber genau ist es. Das ist ja die Frage, ist das jetzt naiv von mir, so zu denken?
Ja, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich schon.
Weil ich
weiß es nicht.
Du als Individuum bist jetzt natürlich relativ uninteressant, so wie ich.
Eben mich.
Aber als Hebel in der Gesamtheit sind wir natürlich extrem interessant. Also so als Drohung, ich kann quasi, ihr habt so und so viele Nutzerinnen in Europa und ja, dann machen wir halt, besteuern wir die Dinge höher, zum Beispiel Datensteuern oder whatever. Werden plötzlich auf 400% gesetzt oder solche Dinge. Mhm. Also das kann ich mir extrem gut vorstellen, dass das sicher ein nächstes Machtmittel wird. Wobei man jetzt wieder sieht, diese ganzen US-amerikanischen Oligarchen, und ich nenne es so, sind ja alles Tech-Oligarchen.
Genau. Mhm.
Und die haben natürlich jetzt kein Interesse, irgendwie jetzt in ihre riesige europäische, den größten Binnenmarkt
Markt,
der Welt
ja.
zu verlieren, was das angeht.
Nichtsdestotrotz müssen wir uns da irgendwie schon Gedanken machen. Ich habe keine Lösung. Haben wir
aber
eine
was
Lösung
ist die?
Am Tisch?
Also ich glaube, es gibt zwei verschiedene Fragen da drin. Die eine ist eine moralische Frage und die andere ist eine rein praktikable, realistische Frage. Und ich weiß nicht, ich finde es in diesen letzten Jahren immer schwieriger zu verstehen, was ist jetzt Doom, eine Doom-Vorstellung der Zukunft und was ist realistische Sorge vor Dingen, die einfach tatsächlich passieren können. Mhm. Und diese Balance zu finden, nicht einfach zu kippen in, okay, die Welt geht morgen unter, aber es ist schon wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wo man die Daten speichert, ist die eine Frage. Und die andere ist halt eben, was wir ganz am Anfang gesagt haben, auch die Frage, wie unsere Daten verwendet werden, wofür die verwendet werden, was dann irgendwelche Bots draus machen, wie mit unseren Daten und unseren Dingen, die wir diesen Maschinen füttern, Weltpolitik betrieben wird, Leute manipuliert werden, wir selber manipuliert werden damit.
Diese Linie, von der du redest, wo ist der Doom und wo ist die konkrete und ehrliche Sorge oder intelligente Sorge um Dinge, das ist halt das Problem. Also die löst sie halt für mich auf.
Das zu unterscheiden, das ist nicht mehr so einfach. Ich kann das
gar
nicht
mehr einschätzen. Ja. Mhm. Weil wir haben plötzlich so Dinge wie die Epstein-Files. Ich bringe jetzt ganz was anderes, aber du siehst dann plötzlich, ich weiß nicht, wer sich damit beschäftigt hat. Und also wenn nur 10% der Dinge stimmen, die da drinnen sind. Und wir kennen noch nicht mal die schlimmsten Sachen, weil die haben sie ja noch nicht rausgehauen. 3 Millionen Dokumente, die einfach gar nicht veröffentlichen werden sollten, weil der orange Idiotenschädel da irgendwo da drinnen steckt. Die solche Dinge zusätzlich zu dem Verhalten dieser Regierung, der größten Regierung oder der wichtigsten Regierung der Welt, führt halt bei mir innerlich in meinem ganzen Leben zu einem gewissen Gefühl der Unsicherheit. Ich kann das richtig
spüren. Mich begleitet ein extremes Unbehagen, wenn ich mir das alles anschaue. Ja. Ich blende gewisse Dinge aus oder ich hab so eine Nachrichtenregel einmal am Tag und mehr nicht. Mhm. Also sonst, ich halte es sonst nicht aus. Also beziehungsweise mein Gehirn funktioniert ja so, wenn irgendwann mal ein Samen gesät ist, dann geht's los. Also dann besteht das Risiko, dass ich dann irgendwie in so eine Spirale rutsche und dann nur noch Szenarien sehe, warum man eigentlich gar nicht erst anfangen sollte, Dinge zu tun, weil es geht ja sowieso alles den Bach runter. Mhm. Und ich glaube, in diesem Gefühl befinden sich viele. Mhm. Und viele denken dann so, ja, okay, ich fange jetzt gar nicht erst an. Oder ich scheiße eben auf alles. Und dazu gehöre ich prinzipiell auch. Ich benutze ChatGPT und alle anderen Large Language Models einfach irgendwie und gebe einfach naiverweise meine Daten her. Alles. Und arbeite, weil es wird eh nichts passieren, so interessant bin ich eh nicht. Also es gibt dann so genau diese zwei Welten, in denen man sich bewegt, aber das alles aus der Unsicherheit heraus. Mir ist es viel zu kompliziert, mich in alles einzulesen, wo jetzt, ich meine, diese ganzen Datenbestimmungen, die sind nicht umsonst so ewig lang. Bist du da durch, das dauert 3 Monate, glaube ich, bis man alles durchgelesen hat. Und diese ganzen Einstellungen zu finden, deswegen bin ich zum Beispiel auch nicht mehr bei Facebook, weil diese ganzen Profileinstellungen mich schon total überfordern. Und ich habe da einfach gar keine Zeit und keine Lust dazu. Mhm. Aber die Large Language Model Programme sind für mich so nützlich, dass ich dann drüber hinwegsehe. Ist das klug? I don't know. Mhm. Also das wird man dann sehen, aber im Moment hänge ich da halt voll drin.
Aber das ist halt genau das Ding, ne? Diese Unsicherheit wächst. Aus der Unsicherheit heraus bekomme ich persönlich immer mehr das Gefühl, dass das extrem naiv ist, was man tut. Mhm. Und dagegen aber dann steht die andere Seite von, ja, aber es ist so praktisch.
Ja, es ist, ja, und, so ist praktisch. Es ja auch.
Und es macht halt meine Arbeit so viel einfacher. Das ist halt das Problem.
Und es gibt halt schon eine gewisse, es setzt einen gewissen Standard, wo man nicht mehr wegkommt davon. Mhm. Das ist ja das Nächste.
Absolut.
Also es ist ja ganz klar, dass wir natürlich alle auf Social Media präsent sind, ob wir es wollen oder nicht und mit welchem Zwiespalt wir auch immer da sind oder nicht. Und egal, wie viel wir darüber lesen oder wie viel wir dahinter wissen, geben wir bereitwillig unsere Daten her. Und obwohl wir wissen, dass die in allen möglichen Formen verwendet werden, ist das einfach Teil vom Spiel. Wir sind da in diesem System einfach drinnen alle. Und das ist auch so genau dieses Problem, oder? Wir werden es nie lösen. Und dann verhält man sich in so einem komischen Zwischenspiel von es funktioniert ja gut genug, es ist total nützlich, wir sind total dagegen, aber wir sind halt Teil von dem ganzen System. Und es gibt halt keinen Weg, es gibt halt keinen intelligenten Weg daraus.
Das Problem ist aber, wir sind da in einem Paradoxon, und zwar so, was du geredet hast, so es gibt einen gewissen Standard, an dem man sich gewöhnt hat. Und den gibt es aber auch in der Praktikabilität oder der Funktionsweise von diesen Dingen. Also jetzt mal nicht nur von Social Media zu sprechen, sondern wie unsere Apple, wir benutzen auch nur Apple-Produkte, wie diese Dinge miteinander
Das ist so praktisch.
Verknüpft ja, total. Sind. Ja.
Oder auch, wie gut einfach jetzt schon diese Chat, also diese ganze AI Bots sind, die man dass jeden man Tag verwenden.
Dinge im Internet bestellen kann. Am
genau, aber das, das Paradoxon da. Ist halt leider Dingen, das Bereichen. Folgende, dass wenn wir jetzt auf eine Konkurrenz wechseln, ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit sehr groß, ohne dass man, wenn wir das so noch nicht bewusst gemacht haben, aber es ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass da manche Dinge noch nicht so gut funktionieren, wie die man schon gewöhnt sind.
Mhm. Gerade wenn es, die ganzen Start-up-Geschichten, die ja jetzt entstehen. Mhm. Und da gibt es gibt natürlich Alternativen, aber diese noch Start-ups oder irgendwie junge Unternehmen müssen ja ihre Fehler machen, damit sie lernen. Mhm. Bei den anderen, auch wenn sie sperrig sind oder wie auch immer, es gibt ja diese SAP und Microsoft oder wie auch SAP immer, alle beschweren sich immer, dass es so...
Europäische Firma, ist eine deutsche Firma.
Anna, siehste.
Mhm. Ja, einer der wenigen.
Wer sich damit auskennt, wie wir unsere Daten besser nutzen können, speichern können, wie auch immer, let us know. Jetzt habe ich meinen Faden verloren, aber das ist nicht schlimm.
Genau dieses Paradoxon. Na, eigentlich müssten wir halt wechseln, weil in Wirklichkeit, wer zahlt, steuert am Markt, aber auch die Qualität des Marktes.
Mhm.
Und wir zahlen halt die ganze Zeit...
Wir sind die ganze Zeit
in die andere Richtung.
Ja, genau.
Und früher war es kein Problem, weil wir alle so irgendwie, ich wäre am liebsten kosmopolitisch.
Alles wurscht. Eben, ich finde das toll, dass es Lösungen gibt am anderen Ende der Welt, die kann ich nutzen. Ich bin totaler Fan davon, dass irgendwie die Welt auf der einen Seite kleiner wird und dann wiederum größer. Es wäre natürlich besser, wenn die steuerlichen Angelegenheiten so geregelt würden, dass das für alle passt.
Mhm.
Das ist, genau. Aber ich habe schon wieder meinen Faden verloren.
Naja, aber der Punkt drauf ist, es ist super, dass das gibt, aber gleichzeitig kriegen wir halt jetzt gerade einen Realitätscheck.
Genau, das meine ich eben.
Dass unsere Mentalität die politische Welt ist
gerade so extrem. Ich habe sie in meinem Leben noch nie so extrem erlebt. Ich glaube, dass auch ältere Generationen, glaube ich, auch davon sprechen können, dass es so ein Hin und Her und heute dies, morgen das oder beziehungsweise noch nicht mal morgen, sondern in 2 Stunden sieht alles wieder ganz anders aus. Das ist so eine Unsicherheit, da weiß man eben nicht, wann explodiert das Ganze und wann müssen wir dafür gewappnet sein, irgendwie, dass da die US-amerikanischen Firmen einfach irgendwann mal gesperrt werden und wir dann nicht mehr weiterkommen. Mhm. Ich glaube, die Politik überlegt sich das 10-mal, weil die wissen, dass 90% oder 82% der lokalen Unternehmen abhängig sind von diesen ganzen Services. Nichtsdestotrotz kann man ja schon mal vordenken oder mitdenken. Ich werde wahrscheinlich jetzt nicht alles sofort umstellen.
Ich finde es halt nur interessant und das glaube ich da darf ich die mit ins Boot holen. Wir waren ja schon mal aufgrund unserer sozialen Prägung vor 15 Jahren, 20 Jahren extrem datenkritisch. Also ich kann mich erinnern, wie für dich war das nie ein Thema. Also ich rede doch mit der Iris, weil das muss ich dazu sagen.
Ja, ihr habt ja.
Wir kommen ja aus einem wir waren ja mal sehr
linke
Aktivistinnen fast, würde ich sagen, oder? Ja, hättest du dich mal als Aktivist bezeichnet?
Ja.
Wo es auch drum gegangen ist, sowas wie, hat man ein Handy im Raum oder nicht? Ja. Weil das Handy hört halt potenziell mit.
Ja.
Mhm. Und solche Dinge weiß man jetzt mittlerweile. Mhm. Also es ist so ein Mainstream geworden, dass das Handy einfach potenziell mithören kann oder Alexa oder dein Roboter-Staubsauger, der auch ein Mikrofon eingebaut hat und solche Dinge.
Genau, wo man jetzt schon
weiß,
dass über diese Bluetooth-Geräte zum Beispiel chinesische Firmen jetzt schon ganze Inventaren von westlichen Häusern anlegen, aber dabei für Marketingzwecke und zu verstehen, was die drinnen haben. Also quasi der Staubsauger-Roboter, der saugt herum und scannt aber dabei den ganzen Raum und dann weiß die Firma, die dir in das Haus gestellt hat, die haben zwei Fernseher. Super. Mhm. Du bist schon wieder in einer anderen Marketingkategorie für Fernseher gelandet.
Na sicher.
Solche Dinge. Aber nur der Punkt so, das heißt, wir wissen das heute, aber die Konsequenzen sind weniger.
Ja, total. Oder die Effekte, die diese Systeme gebaut haben, sind halt so mächtig, dass es wirklich schwierig ist, sich da rauszuziehen. Also selbst bei eben so Dingen wie ein Staubsaugerroboter. Ich überlege mir, einen Staubsaugerroboter zu kaufen. Der chinesische Staubsaugerroboter kostet 150 Euro. Der von einer deutschen Firma kostet 350 Euro.
Glaubst du, dass was die deutsche Firma das
nicht
deine
die Daten,
Daten
verkauft? Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Na sicher, die werden doch, also warum sollte ein Unternehmen das nicht machen, wenn es möglich ist? Also alle machen ja immer das, was gerade möglich ist und im rechtlichen Rahmen möglich ist. Ich glaube, dass europäische Unternehmen sich einfach mehr an die Rechtslage halten. Was Datenschutzbestimmungen betrifft, sind wir in Europa sicherer als irgendwo anders. Aber auch da musst du dann natürlich auch deine Häkchen setzen, weil versuchen werden sie es immer. Und so lange, bis sie verklagt werden und dann ist halt aus. Mhm. Aber bis dahin haben sie die Daten, wie viele Badezimmer hat ein durchschnittlicher Haushalt.
Da möchte ich jetzt dazu sagen, das wissen wir jetzt gerade nicht. Da bin ich jetzt gerade der so, weil wir haben in Europa schon die strengsten Datenschutzgesetze der Welt.
Das ist auch super.
So, und jetzt würden wir zum Beispiel, das wäre extrem interessante Frage.
Ob der deutsche
Staubsauger.
Von einer Firma, die in der NS-Zeit nicht wahnsinnig durch moralische Güter geglänzt hat.
Ich glaube, wir brauchen einen Gast zu diesem Thema.
Ja, vielleicht.
Das wäre interessant, aber gibt es da tatsächlich, mit diesen AI-Themen habe ich ein bisschen Problem, Daten und AI-Themen, dass es da so viel heiße Luft gibt.
Es gibt halt so viel, das Problem ist ja, finde ich, bei diesen Themen, dass es nie eine befriedigende Lösung gibt.
Also vor allem befriedigend verständlich.
Aber auch so Alternativen. Eben, das ist so, wir sitzen da und reden darüber und so, okay, möglicherweise können wir unsere Daten auf einem europäischen Server speichern. Möglicherweise ist der eine Staubsaugerroboter datenschutzsicherer als der andere. Aber wir wissen es nicht. Wir können es herausfinden, okay. Aber das ist ja bei ganz vielen Entscheidungen da drinnen. Also in allen Dingen, die wir entscheiden im Leben, gibt es solche Entscheidungen, die man mittreffen müsste. Eigentlich.
Wobei.
Und die Auswahl ist immer so schwierig, sich über alles Gedanken zu machen, erfordert immer so viel Zeit und Energie und Ressourcen. Wer tut das?
Schlaflose Nächte.
Aber ich glaube, es geht darum, dass das Thema ist gerade überwältigend, aber dass man es runterbricht. Und dass wir tatsächlich, wie wir jetzt anfangen, dass wir diese Folge jetzt auch zum Auslöser nehmen dafür, dass wir tatsächlich immer wieder eine europäische Alternative ausprobieren für irgendwas, ganz gezielt. Und dann einfach ganz ehrliches Feedback
geben. Aber welche
Feedback
europäische?
Geben.
Eine ungarische?
Nein, die gibt's.
Aber es ist ja egal. Also alles, was im EU-Raum ist ja...
Gibt es ja andere
Datensicherheit tatsächlich.
Und da muss man, und da wird die Europäische Union für zu wenig gelobt, so massiv wie sie ist teilweise. Bin ich total froh, dass es so eine gewisse Form von Bedürfnis, schwerfälligen Bedürfnis gibt, unsere Daten zu sichern. Mhm.
Es gibt einfach Standards, die eingehalten werden und es ist total mühsam. Das Thema ist extrem sperrig. Ja. Aber sie nehmen sich dessen an. Das ist, finde ich, schon sehr gut. Schon allein, dass wir diese einheitlichen Ladekabel haben oder Glühbirnen oder was weiß ich was, dass die Zigarette an zwei Stellen automatisch ausgeht, wenn man nicht dran zieht, weil...
Aber das hat wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen, sondern extrem viele, also das hat sicher extrem viele Leben gerettet. Diese
naja, ja, das ist sowas. Also das sind ja solche Geschichten. Ich habe eine Frage. Mhm. Wir haben unsere Unternehmen, unterschiedliche Projekte in den Unternehmen und wir betreiben Marketing und E-Mail-Marketing oder auch meinetwegen Social Media, wie auch immer. Ich habe letztes Jahr Experimente gemacht zum Thema Meta-Ads und die haben leider sehr gut funktioniert. Ich werde das auch weitermachen, aber trotzdem auch da nach Alternativen suchen. So, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, zu erfahren, dass die Zielgruppe, die ich bespielt habe, mit einer Werbeanzeige zu meinem Newsletter, der wöchentlich rauskommt, und ich erfahre irgendwie, dass diese Person total gerne Coffee Table Print Magazine kaufen. Und ich habe eine Zielgruppe, die mir präsentiert wird, die genug Personen sind, wo ich sage, ich kann eine Auflage von 5000 Stück an Coffee Table Magazin für 15 Euro oder für 30 Euro verkaufen. Tue ich es oder tue ich es nicht?
Ja, warum? Also, dass
klar,
ihr,
tust du es. Natürlich tue ich das.
Das ist ja nicht verwerflich. Ja. Also diese verwerfliche, da habe ich kein Problem damit.
Da hast du kein Problem damit, aber dass der Staubsauger mithört und
ja, aber
keine
das ist was
Ahnung,
anderes.
Obwohl du hast nicht gewertet, das muss ich.
Aber das ist was anderes, weil der Staubsauger tut es ja...
Aus Marketinggründen, um zu wissen, ob sie dir dann den Xiaomi oder wie auch immer das ausgesprochen wird, Fernseher auch noch mitverkaufen.
Ohne dass er dich darüber informiert.
informiere ich.
Ja gut, aber ist jetzt so die Frage, ob jetzt tatsächlich ein Gerät, das bei mir zu Hause privat sich autonom bewegt, eine Zusatzfunktion hat, die mir aber unbekannt ist und dann mein ganzes Inventar scannt, ist für mich was anderes wie ich als erwachsene Person bin dann auf einer Social-Media-Plattform im vollen Wissen, dass mein Verhalten dort getrackt wird. Und ich will das ja sogar, dass Leute mir so Sachen, also ich will ja ich sogar, dass Instagram mir Sachen spielt.
Ich finde es ja total gut, wenn ich einfach eine Hautcreme für sehr knapp Ü40-jährige Personen zugespielt wird, weil dann habe ich diesen ganzen Make-up-Stuff für 20-Jährige nicht mehr drin. Das finde ich ja eigentlich ganz gut.
Aber das ist eher sowas, was du gerade gesagt hast, Iris, so vorher irgendwie dieser Graubereich. Also dass alles dann irgendwie wischiwaschi wird, wenn ich mich richtig erinnere.
Na, dass diese Themen so hart zu besprechen sind, weil es so wenig Alternativen gibt. Weil so klar ist, okay, du bist auf Meta, weil wir da alle sind und wir da alle total davon profitieren können und weil halt alle Leute da sind. Und warum soll man das denn nicht nutzen? Das wäre total nachteilig, das nicht zu nutzen.
Die Zahlen sprechen dann irgendwann mal dafür und ich würde mir wünschen, dass es auch andere Kanäle gibt, aber im Moment gibt es sie nicht. Wir haben kein europäisches Sozialmedienprodukt, das so eine Reichweite hat. Es gab mal StudiVZ, ich weiß nicht, wart ihr da?
Nein, da war ich nur Arbeiter. Und deswegen,
da warst du kein Studi.
Da bin ich total rausgefallen aus dem Ganzen.
Stimmt,
da
und war MySpace?
MySpace hatte ich, weil das war schon mal so, das war nichts Elitäres, aber StudiVZ war so, jeder, der Matura gemacht hat, war auf StudiVZ.
Das fällt mir jetzt erst auf.
Und du hast dort niemand meiner Freunde, ich habe nur Arbeiter und ArbeiterInnen Freunde gehabt.
Und ArbeiterVZ gab es
nicht. Niemanden hast du da gesehen. Und das war sogar sowas, ja, du bist auf StudiVZ, du bist der Trottel. Es war für mich, also damals hast du ja solche Kategorien gehabt.
Ich fand es ein bisschen peinlich. Aber das war halt so das war ja genau das, was Facebook gemacht hat. Das war ja auch irgendwie so ein StudiVZ am Anfang. Mhm. Ich drifte jetzt in so eine alte popkulturelle Social-Media-Schiene ab. Ja.
Aber so ist es bei uns dann immer vermarktet worden. Ich habe diese Geschichte, dass Facebook eigentlich aus dem StudiVZ-Idee oder aus der Idee, Universitäten miteinander, also quasi Facebooks von Studentinnen zu erstellen, und am Anfang noch Hotness zu raten, weil das war ja quasi die...
Das war ja die Dating-Plattform, das war ja so der Ursprung von...
Aber wie es dann nach Europa gekommen ist, war das für mich schon einfach neutral. Also da hat es diesen Klassenbias dann nicht gegeben. Aber StudiVZ war ganz alle, die Matura gehabt haben,
war dann halt irgendwie drauf. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber ich war dann auch sehr schnell weg. Ich glaube, mein Account, sollte es diese Plattform noch geben, dann wird es wahrscheinlich meinen Account auch noch geben. Wow, da reinzuschauen, wäre ein Traum. Ich muss mir das aufschreiben. To-do für diese Woche.
Was nehmen wir da mit aus dieser Folge?
Ganz konkret, dass man tatsächlich anfangen, weil es ist leicht, über solche Dinge zu sprechen, überhaupt, wenn man jetzt gerade so einen Podcast macht und immer was braucht, worüber man reden will. Ne? Aber es ist ja wirklich was, das...
Es ist ja schon ein Thema, das uns echt permanent beschäftigt und das wir permanent verdrängen.
Und jetzt aber so das Ding, okay, das ist halt so, gibt halt so große Graubereiche, das ist total überwältigend. Ja, man muss halt irgendwo anfangen. Und wahrscheinlich macht es einfach total Sinn, peu à peu herauszufinden und viel bewusster, in einer gewissen Weise so, wie wir einkaufen gehen. Ich gehe ja tatsächlich einkaufen, ich kaufe mir keine Zwiebeln mehr aus Neuseeland. Mache ich nicht.
Das Beispiel ist jetzt gerade crazy. Ja, aber ich schaue tatsächlich auch da drauf, ist die Avocado jetzt aus Peru oder aus Spanien, weil es gibt ja jetzt spanische Avocado.
Genau, aber... Früher hat es diese Kategorien ja der Wahrnehmung beim Einkaufen auch nicht gegeben.
Also überhaupt früher, nicht.
Ja, genau. So, okay, nimm halt irgendwas.
Oder wenn man Fleisch isst, welches Fleisch man einkauft, absolut, dass man irgendwie so ein Bewusstsein dafür schafft. Also ich denke, Moral von der heutigen Geschichte ist, wir brauchen irgendjemanden, der uns ein bisschen mehr erklärt. Und zwar auch so erklärt, dass man es auch verstehen kann und vielleicht ansatzweise umsetzen kann.
100%. Und auf der anderen Seite dieses Bewusstsein tatsächlich in die Entscheidungen über Digitalprodukte mit einfließen zu lassen.
Unbedingt.
Weil eben, wir haben keine Ahnung, was es für Alternativen gibt, weil wir noch nie drüber nachgedacht haben. Aber warum sind wir da so uninformiert? Vielleicht gibt es ja eh total...
Zu Cloud-Speichersystemen genau, zum Beispiel.
Ja. Mhm. Ja, zu allem, was wir verwenden, ja.
Ja, EU-Tools und Software. Ein ständiger Begleiter im Business What the Fuck Podcast.
Es ist so sexy.
Aber es gehört tatsächlich einfach dazu. Man muss sich um diese Dinge irgendwie kümmern und sich Gedanken machen. 100%. Und tatsächlich, ich finde, das blockiert einen immer wieder. Genauso wie wenn man irgendwie so diese Out-of-the-Comfort-Zone-Blockaden hat. Mhm. Ich traue mich nicht, ein blödes Posting auf Instagram zu machen, weil mein Gesicht da ist oder wie auch immer. Mhm. Genauso finde ich, anders. Aber es blockiert einen auch. Also ich habe jetzt Ewigkeiten gebraucht, bis ich angefangen habe, mein neues Redaktionssystem und alle möglichen Datenbanken miteinander zu verknüpfen. Also dieses ganze Konstrukt aufzusetzen, weil ich mir nicht sicher war, wo ich das machen soll. Jetzt habe ich einfach pragmatisch angefangen, alles aufzusetzen, weil ich es einfach muss, weil die Zeit langsam drängt. Und ich will das mal haben. Es wäre natürlich cool, wenn ich zeitnah vielleicht doch eine Alternative finde, damit ich dann das, was ich aufgebaut habe, noch rechtzeitig übertragen kann, weil ich glaube, das ist eine ganz große Angst. Irgendwann mal haben wir so viele Daten und dann ist es das eine von dem anderen System zu übertragen. Das wird halt extrem kompliziert und davon profitieren ja die ganzen Anbieter.
Das waren jetzt die schönsten Schlussworte überhaupt.
Du bist so ein Charmeur, Andreas. Bandi.
Das waren die schönsten Schlussworte überhaupt. Das wäre ein schönes Abschluss.
Wir machen Schluss.
Ein Abschluss. Ein schöner Abschluss. Bis zum nächsten Mal bei Business What the Fuck.
Wir müssen es immer noch lernen.
Tschüss.
Was müssen wir lernen?
Tschüss zu sagen.
Tschüss, schönen Sonntag.
Tschüss,
können wir auch immer gerne. Tschüss, ciao.